Schwarz hören. Zwei Schwimmerinnen sitzen jetzt zusammen. Die eine hat es auf dem Gebiet zu nichts gebracht. Das bin ich. Entschuldigung, dass ich mit mir angefangen habe. Die andere zu allem. Und sie strahlt auch schön. Britta Steffen, schön, Britta, dass wir uns treffen.
Hallo Petra,
schön. Finde ich super. 23 Medaillen bei Olympischen Spielen sowie Welt- und Europameisterschaften, darunter 2 Olympiasiege, 2 Weltmeistertitel und 9 Europameistertitel. Und so geht das weiter. Wenn man bei Wikipedia guckt, liest man auf 4 Seiten deinen sportlichen Erfolg. Ja, du staunst?
Ja, ich habe es noch nie ausgedruckt. Also
Es ist wahnsinnig viel und sehr detailliert. Und ich muss dir sagen, als jemand, der als Kind, die ich so auch die schwimmerische Laufbahn einschlagen sollte, weil mein Vater war nach dem Krieg Ostzonenmeister im Schwimmen. Also wenn es die DDR schon gegeben hätte, wäre er DDR-Meister im Schwimmen gewesen. Man kann sich vorstellen, was macht die Erstgeborene? Sie schwimmt. Zum Glück war es dann schnell vorbei wegen chronischer Bindehautentzündung und letztlich zu klein. Das war auch schon klar. Das konnte man sogar damals schon messen. Aber du, meine Liebe, hast es gemacht. Beim SSV PCK 90 in Schwedt angefangen und dann mit 12 Jahren nach Potsdam gewechselt.
Ja, so ist es. 1990 habe ich begonnen.
1990.
Mit dem Schwimmkurs.
Genau. Also
und
mit 7.
Und dann direkt eingestiegen.
Ja. Genau. Und da hat man gesagt, die schwimmt so toll, die muss schwimmen machen. Oder wie war das?
Du, bei mir ist das ein bisschen andersrum gelaufen. Also meine Eltern waren ja nicht so sportlich unterwegs. Also mein Papa, der war Fußballer, mochte das sehr im Amateurbereich. Aber meine Mama war sportlich, aber hat keinen Sport gemacht. Und deshalb waren die Erwartungen relativ gering. Und ich hatte damals einen Talentsichter in der ersten Klasse. Und der hat uns nach Größe aufstellen lassen und hat nur die großen Kinder genommen, genau wie du es gesagt hast. Und ich war immer Letzte oder Vorletzte. Also ich war entweder die Kleinste oder die Zweitkleinste der Klasse und hatte nur die großen Kinder genommen. Ja. Da habe ich gesagt, aber ich würde auch gern schwimmen. Ah. Und dann hat er gesagt, na versuch's mal beim Turnen. Mit deiner Größe, das wird nichts. Mhm. Und dann bin ich nach Hause und fand das fiesch gemein und habe meinen Eltern wirklich so lange in den Ohren gelegen, bis die gesagt haben, hör jetzt auf, wir fahren dich zu diesem Kurs, dann frag, ob du mitmachen kannst, aber wir können es nicht mehr hören. Ich möchte schwimmen lernen. Ich finde es gemein, dass die anderen dürfen und ich nicht. Und der Trainer hatte damit gar kein Problem. Der hat gesagt, du, das liegt doch nicht nur an der Größe. Wenn du Lust hast, dann machst du mit. Und so kam ich zum Seepferdchen und als man das Seepferdchen hatte, durfte man dann in den Verein rein. Und bis ich 5., 6. Klasse war, galt ich halt immer als zu klein. Aber meine damalige Trainerin in Schwedt hat gesagt, du, wenn du erst mal wächst, das wird was. Und die hatten auch damals meine Handknochen vermessen und dann gemeint, ich werde 1,80 groß und ungefähr 60 Kilo schwer. Und dann haben meine Eltern gesagt, das kann man auch berechnen. Ja, und das trat dann genau ein. Ich war 1,80 und 60 Kilo damals. Also zu Sportlerzeiten.
Wahnsinn. 1,80 bist du immer noch?
1,79 schon rückwärts.
Nein.
Ja.
Und das mit Anfang 40.
Aber
es
heißt,
Messfehler sein.
Das Schwimmen, wenn du das in dieser Exzessivität betreibst, macht einen wohl 2-3 Zentimeter größer, als man eigentlich wäre. Also ich denke mal, die Bandscheiben lassen jetzt so ein bisschen
ich verstehe.
An Flüssigkeit
ich verstehe.
Nach.
Und vom Gewicht her muss sie noch weniger wiegen, selbst nach dem zweiten Kind.
Nein.
Machst du das?
Nein. 65 ist mein Gewicht. Ich mache da kein Geheimnis draus.
Nicht, aber trotzdem, du hast, okay so. Hast gerade bis zum zweiten Mal Mama geworden,
genau.
Vor einem guten Jahr. Ne?
Mhm, ja. Richtig.
Ich will noch mal nachfragen. Das heißt, bist du letztlich diese tolle Schwimmerin geworden, weil du sauer warst, dass du nicht genommen wurdest und das Schwimmen war gar nicht das Thema?
Nee, ich glaube tatsächlich, ich bin Schwimmerin geworden, weil ich damals im Becken des PCKs schwimmen lernen durfte und wir hatten Sommer wie Winter über 30 Grad Wassertemperatur. Mm. Ich bin nämlich eine totale Warmduscherin und Schwimmbecken, du kennst es selber, sind ja meistens nicht so warm.
Das stimmt.
Aber bis zum 12. Lebensjahr hat es einfach unglaublich viel Spaß gemacht, an der frischen Luft zu schwimmen, beim Rückenschwimmen in den Himmel zu gucken, zu vergessen, dass man gerade schwimmt und dann mit dem Kopf anzuschlagen. Es hat mir einfach unglaublich viel
Aber
Spaß gemacht.
Aber wieso in den Himmel gucken? Es war doch eine Halle.
Nee, in Schwedt hatten wir ein Freibad.
Ach, ihr hattet ein Freibad.
Freibad, Sommer wie Winter, 30 Grad.
30 Grad wäre ja heute undenkbar, wäre ja viel
das
zu teuer.
Richtig.
Das würde ja kein Mensch mehr machen.
Deswegen gibt es das auch nicht mehr.
Okay, also schon einerseits, weil sauer zu klein erstmal und ich will da auch und schwimmen passte auch. auch sozusagen. Also
ich glaube, nichts Dinge anderes zusammen. Hätte gepasst, ehrlicherweise, weil ich habe ja danach auch viele Sportarten im Sportunterricht und so weiter ausprobiert, aber beim Ballsport habe ich mir immer regelmäßig die Finger verletzt und ansonsten auch immer öfter mal umgeknickt beim Waldlauf, ne, nicht aufgepasst. Also ich war wahrscheinlich nur dafür geeignet und das ist ganz schön, dass das so für den Weg gereicht hat.
Gereicht. Also Britta ist eine sehr bescheidene Frau, das kann man nicht anders sagen, wer hat außer dir noch so viele Titel? Franziska von Almsick? Nicht mal, ne, glaube ich.
Franzi hat immer die Goldmedaille bei Olympia gefehlt, aber es gab natürlich auch 6 Goldmedaillen damals für Christine Otto. Aber nach der Wendezeit, glaube ich, bin ich aktuell die
Erfolgreichste. Es ist der Wahnsinn, nach wie vor. Als ich mich so in unser Gespräch reingedacht habe, da fiel mir ganz schnell der Begriff Kacheln zählen ein. Mhm. Habt ihr das auch immer gesagt?
Ja, das haben wir auch gesagt, auf jeden Fall. Aber die Becken gibt's ja auch nicht mehr, ne? Es sind ja jetzt häufig Metallbecken.
Mhm.
Und deswegen.
Aber damals haben wir schon noch Kacheln gezählt.
Damals haben wir Kacheln gezählt, ja.
Und ehrlich gesagt, pure Langeweile, oder?
Ich hatte die ehrlicherweise nicht so. Ich glaube, wenn ich so ins Persönliche bei mir schaue, bin ich ja eher introvertiert und nicht so nach außen. Und dann hast du halt viel Zeit zum Denken. Viele Schwimmer, sagt man auch, sind eher introvertiert und denken halt viel im Becken, ne? Und dafür hast du halt dann 2x am Tag 2 Stunden Zeit. Leute, die gerne kommunizieren, wie du beispielsweise.
Ich war damals schon falsch verschwunden.
Sind vielleicht eher in kommunikativeren Sportarten gesucht.
Genau. Ja, genau. Also bewundernswert vor allem, welche Disziplin dazu gehört. Also das weiß nun jeder, der Leistungssport auf welchem Level auch immer gemacht hat. Also lange nicht auf deinem Level. Und,
aber ich kann dir sagen, mein kleiner Sohn, also der Achtjährige, der größere der beiden, der hat mir ganz ehrlich gesagt, Mama, Mensch, du hast echt eine sehr langweilige Sportart gemacht. Das ist ein totaler Ballsportler.
Ah, also, ja.
Dem kannst du mit Schwimmen keinen Gefallen tun.
Und will er auch so in sportliche Richtung dann mal?
Also er ist nicht besonders ehrgeizig, vielleicht kommt das noch, er ist erst 8, aber er hätte schon Lust so auf Tennis oder eben alles, was mit dem Ball zu tun hat. Das findet er super.
Jetzt kommen wir wieder zu dir, liebe Britta. Bist du dann besonders ehrgeizig gewesen? Hast du besonders intensiv trainiert?
Ja.
Wie ist es dazu gekommen, dass du diese tollen Erfolge erreichen konntest?
Also ich glaube schon, wenn deine Mama mal zu dir sagt, mit 3 Kindern, ich hätte gern 3 Jungs gehabt und du bist das Mädchen in der Runde, dann macht das erstmal ein bisschen Ehrgeiz, ne? Von wegen, ich kann genauso gut wie ein Junge. Und ich war immer ein Trainingstier, also egal, ob ich zu klein war oder zu dünn oder zu leicht, es war immer so, dass ich im Training richtig gut war. Und nach der relativ erfolgreichen Jugend, also ich war dann ziemlich häufig Jugendeuropameisterin geworden, kam es erst mal dazu, dass ich das erste Mal bei den Großen im Jahr 2000 mitschwimmen durfte, mich dann auch für Olympia qualifizieren konnte. Aber genau in dieser Zeit war das ja so eine Schwierigkeit mit Franziska von Almsick, ne, die damals als die Goldfavoritin galt und dann eben nicht die Leistung brachte, die man erwartete. Und die Medien hackten ordentlich auf ihr herum. Und es hieß dann Franziska von Speck, als Molch gewinnt man kein Gold und so weiter.
Ja.
Also richtig fies. Und das hat mich, glaube ich, ein paar Jahre meines Erfolges tatsächlich gekostet, weil ich mit Glaubenssätzen dann konfrontiert war, wie ich würde das nicht aushalten, so zerhackt zu werden, wenn ich jetzt mal einen Durchbruch hätte im Erwachsenenbereich und dann so, wie sie ja kommentiert werden würde.
Mm.
Deswegen hat es immer im Training super geklappt, aber im Wettkampf hieß es viele Jahre, wenn es drauf ankommt, schafft es die Steffen sowieso nicht. Ich stand ganz oft auf dem Block und dachte, Mensch, hast du genug trainiert? Bist du in der Lage, die Australierin zu schlagen, die doppelt so dicke Oberarme hat? Ne? Also ich war viel am Hadern, viel am Zweifeln. Und erst als Franziska dann 2004 sagte, okay, ich höre auf, hatte sie mich ja 2 Jahre vorher nach Berlin geholt als Trainingskameradin, überließ sie mir ihre Mentaltrainerin.
Ja.
Und mit der Dr. Friederike Janowske konnte ich dann halt wirklich an allen Glaubenssätzen und an allen Zweifeln arbeiten. Und sie gab mir so viel Halt und Struktur, dass sie auch Sätze sagte wie, Mensch Britta, du bist aber wirklich auch viel mehr als nur eine Schwimmerin. Mach dich nicht immer so klein, ne? Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ich glaube auch, das ist ein bisschen DDR-Sozialisation. Mhm. Tu dich nicht hervor, sei eine von allen. Und da spielte viel rein und sie nahm mir viel von, ich sag mal, dem Rucksack, den ich emotional auch aufhatte. Ne? Ich hatte natürlich auch ein paar schlechte Erfahrungen in der Internatszeit gesammelt, von der 7. bis zur 10. Klasse. Bin ich dann auch mal zu Länderkämpfen gefahren. Und als ich wiederkam, haben die 4 Mädels, die da mit mir im Internat wohnten, erstmal nicht mit mir gesprochen.
Und, weil du irgendwo im Westen warst.
Genau, es war dann sozusagen so, dass die mir später sagten, Mensch, wir hätten das auch gerne erreicht und du warst dann ein paar Tage weg und das Einzige, was wir machen konnten, war dich dann so ein bisschen auszugrenzen.
Ja. Wobei Westen war ja damals sowieso schon, ich war jetzt wieder in meinem alten Ding. Du bist ja ein 83er-Jahrgang.
Ja, genau.
Ja, Da bist du ja 6 gewesen, als die Mauer fiel.
Genau.
Du hattest ja gerade gesagt, hatte mit DDR zu tun. Du hast aber schon so Osten in dir drin, ne? Durch die
auf
Eltern.
Jeden Fall. Ich denke, durch meine Eltern, genau, ist man auch immer so ein bisschen auf dem Boden gehalten worden, ne? Egal wie erfolgreich man war, du bist trotzdem eine von uns, so nach dem Motto. Fand ich auch immer gut und finde ich auch bis heute in Ordnung. Ich finde, wenn man großen Erfolg hat, darf man trotzdem authentisch die Person sein, die man ist und muss nicht irgendwelche Rollen spielen. Also so geht's mir. Und indem ich dann auch öffentlich dazu stand, dass ich viel Mentaltraining hatte, war ja die nächste Herausforderung geboren. Heute ist Mental Health in aller Munde. Vor 20 Jahren war das nicht so. Ja. Da hieß es, du bist für den Leistungssport nicht geeignet, weil du hast
du brauchst
mentale Probleme.
Genau. Ja, da gab es ja ganz viele Vorbehalte dazu. Du hast mir das, als wir uns kennenlernten, relativ schnell erzählt. Und ich habe darüber dann auch nachgedacht. Da hat sich wirklich was getan, zum Glück.
Ja.
Und das Mentale ist ja die halbe Miete.
Tatsächlich, das ist mit das Wichtigste heutzutage, weil die Trainingsmethodik ist überall. Also frag mal ChatGPT nach einem Trainingsplan für irgendwas. Also die Methodik allein macht es nicht. Sicherlich gibt es da Trainer, die besonders feinfühlig sind und auch neue Methoden ausprobieren, keine Frage. Aber ganz generell, glaube ich, sind wir alle ziemlich gleich trainiert da oben. Und wenn es dann aber um Hundertstel geht, heißt es heute die Nerven behalten und das abrufen, was du drin hast. Und das ist eine große Stärke, wenn man es kann. Und wir Deutschen neigen ja leider dazu, viel zu zweifeln, zu hadern. Und da sind die Amis und die Australier mit ihrer Kultur, mit ihrer Haltung uns aus meiner Sicht immer noch ein bisschen voraus.
Ja. Du gibst das ja heute auch weiter, ne? In Keynotes, in Vorträgen.
Genau. Aber auch am Olympiastützpunkt. Ne? Ich arbeite ja auch am Olympiastützpunkt hier in Berlin. In der Corona-Zeit bin ich dazu gekommen und arbeite da im Bereich Laufbahnberatung. Also da stehe ich nicht am Laufband, wie das viele so denken, sondern es geht um berufliche Laufbahn, dass man neben dem Sport auch die passende Ausbildung oder passenden Beruf oder passendes Studium findet. Und auch in diesen Vorträgen vermittle ich über meinen schwimmerischen Weg sozusagen die Botschaft, egal wie lange du Leistungssport betreibst, irgendwann kommt das Leben danach und dann solltest du auch gut aufgestellt sein.
Naja, es ist ja auch fürs Leben nicht schlecht, wenn man sozusagen mental gut aufgestellt ist.
Total wichtig, dass wir alle gesund bleiben, ne, auch vom Kopf her. Und
das
viele fühlen sich ja im Moment auch zerrüttet, ne, und wissen nicht so richtig, wo soll es hingehen, wo ist mein Sinn. Auch über Einsamkeit, also dieses Thema Einsamkeit, das finde ich total krass. Man ist vernetzter denn je, keiner muss allein sein, ne? Aber Einsamkeit ist ein ganz großes Thema, finde ich spannend.
Ist so eine sehr für mich sehr fragliche Entwicklung so überhaupt mit dem ganzen Netz. Aber gut, das ist nicht aufzuhalten. Man kann aus meiner Sicht nur das dazu tun, was man selber dazu tun kann.
Sozusagen. Ja, und auch vielleicht lernen, wie gehe ich mit mir um. Ne? Also das heißt ja auch, wenn Leute, sage ich mal, nicht so ein festes Umfeld haben, dass die dann auch eher dazu neigen, da abzutauchen und sich danach noch viel mehr allein zu fühlen als zuvor.
Ich muss ja sagen, mir hat diese sportliche Aktivität in meinem Leben als Kind, denke ich, soweit ich das für mich selber analysiere, wahnsinnig viel gebracht, weil mir fällt nichts schwer. Also ich stehe jeden Morgen auf und denke, so, heute ist das und das angesagt. Ich habe das und das geplant und da freue ich mich jetzt drauf. Und es gibt auch nichts, wo ich mich quälen muss oder sowas. Und wenn die Leute sagen, warum arbeitest du viel? Oder jetzt werde ich gerne gefragt, warum arbeitest du noch? Wenn das Wort noch kommt, denke ich immer, ich gehe dir an die Gurgel. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, ein Leben ohne Arbeit oder ohne irgendwas zu tun. Das macht was, ne, wenn man in jungen Jahren Sport intensiv betreibt?
Auf jeden Fall bin ich ganz deiner Meinung. Also mir geht es so, dass es nachdem ich aufgehört habe 2013, gedacht habe, jeder Tag ist wie Urlaub, weil ich gehe den Dingen nach, die mich interessieren, ich lerne gerne neue Dinge und wenn ich Aufgaben habe, fühle ich mich wohl. Also ich glaube, das bringt der Sport tatsächlich mit sich. Deswegen wünsche ich mir eigentlich auch für meine Kinder so eine Art von Entwicklung, weil man kann eben nicht nur Spaß haben. Ne? Also mein Sohn möchte das gerne, aber ich sage immer erst die Arbeit, dann das Vergnügen und er kann es schon nicht mehr hören.
Ich habe auch gleich die PlayStation als erstes gezeigt bekommen.
Genau.
Mit zwei Teilen. Wie heißen die?
Controller.
Controller, aber er hat noch einen komplizierteren Namen gesagt.
Ich weiß nicht, ob er das falsch ausgesprochen hat.
Wahnsinn.
Da kenne ich mich nicht aus.
Es klang sehr bedeutend, ja, wenn so ein kleiner People dann sowas. Ich mache immer große Augen und denke, wow, toll.
Ja.
Ich habe ja auch sowas Kleines als Enkel inzwischen. Und wenn mir der 6-Jährige so die Welt erklärt und dann mit diesen amerikanischen Begriffen und so. Der große 12 ist natürlich cool, ne? Ist klar. Also, da wird dann so getanzt und solche Sachen werden da gemacht. Ja, also toll, du bist mit Leib und Seele offenbar jetzt Familienmensch, neben allen Aktivitäten, die haben wir ja schon angesprochen, also sprich am Olympiastützpunkt hier in Berlin, du machst die Keynotes, du hast eine eigene Firma zusammen mit zwei Frauen, die eine hast du vorhin schon erwähnt,
genau,
wo er eben sowas macht, Gesundheitsbewusstsein,
genau,
sowas, ja.
Aktuell bin ich ja noch in Elternzeit und halte nur hier und da ein paar Vorträge, so wie es passt. Habe das sozusagen in der Elternzeit auch nicht schleifen lassen, weil auch meine Managerin gesagt hat, du, man muss da dranbleiben. Ne? Ja. Und das stimmt ja auch. Die Anfragen kommen jetzt und nächstes Jahr ist schon wieder jemand anderes gefragt. Mhm. Bin aber froh, dass sich das hält und trägt und macht mir auch Spaß und bin gespannt, was sich vielleicht noch an neuen Aufgaben ergibt. Aber bin im Januar dann auch wieder in Teilzeit am OSP und finde diese Mischung aus Stetigkeit und dann eben auch die Varianten des Vortraghaltens oder Trainingsgebens super.
Und wie geht's der introvertierten Britta Steffen, wenn sie auf großen Bühnen steht? Das kannst du inzwischen locker machen, oder?
Ja, es hat aber auch seine 10 Jahre gebraucht. Ah, also Vorher hatte ich auch schon immer noch so Wettkampfgefühle, die habe ich immer noch. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich merke immer schon noch ein bisschen Kribbeln und Aufregung und finde das aber total schön. Man merkt, man lebt.
Ein bisschen sollte sein, finde ich.
Ja.
Bei mir nach 45 Jahren ist es jetzt nicht mehr ganz so doll, aber ich bin ja auch mehr als 20 Jahre älter, 25 Jahre älter als du. Aber so ein bisschen soll sein, das ist das berühmte Adrenalin, ne? Was ihr ja als Sportler auch braucht, damit es dann wirklich richtig dolle losgeht. Apropos Sport, wie siehst du so die Entwicklung im Sport, wenn man da mal ganz kurz das vielleicht noch streifen? Ist das gesund, also auch Leistungssport, wie siehst du das? Ich verfolge das nur noch am Rande, ich gestehe es.
Also auf jeden Fall glaube ich, dass gerade im Schwimmsport man gut alt werden kann. Also ich war ja eine der ersten, die auch so lange geschwommen ist, also bis 30. Genau. Franziska war zum Beispiel 26, war auch damals schon relativ lang, aber es gibt ja jetzt auch Leute, die schon bis 35 oder Dara Torres zu meiner Zeit 2008 war 41 als Amerikanerin. Mhm. Die hat, glaube ich, 10 Jahre Pause gemacht und hat dann nochmal angefangen und war ja dann auch trotzdem eine der besten der Welt.
Hast du ja auch gemacht. Du warst ja zwischendurch auch mal, habe ich gelesen zumindest, wenn das stimmt. Richtig. So anderthalb Jahre raus aus dem Training.
Ja, das war genau die Zeit, wo ich auch haderte und dachte, Mensch, ich fange jetzt mit dem Studium an und habe dann gemerkt, wenn du nicht mehr 5 Minuten Wege hast zur Schwimmhalle, zur Mensa, zur Schule, sondern wirklich 1 bis 1,5 Stunden durch Berlin fahren musst, also vom tiefsten Osten in Norden oder in Süden von Berlin, ist mir die komplette Regeneration flöten gegangen und ich habe gar nicht mehr gewusst, wo ich hinten und vorne anfangen soll. Und wenn du dann das Studium nur halb machst und das Training nur halb und alles ist nur halb, das war nicht mein Ding. Und dann fing ich aber mit der Arbeit mit Frau Janowska an und habe das dann ganz konsequent, ganz klar geplant und strukturiert, weil anders wäre es nicht möglich gewesen.
Aber dann wieder anzufangen und dann wieder weiter diese Weltklasse zu erreichen.
Ohne Pause wäre das nicht so geworden. Ich war so im Trott und habe irgendwie nicht so richtig gewusst, wo ich noch hin will, weil die tollen Leistungen im Training und die schlechten Leistungen sozusagen dann auf großer Bühne, die haben natürlich auch nicht befriedigt. Ne?
Die schlechten Leistungen?
Also ich war nur bei Olympia dabei. Ne? Also es war ja immer mal laut meiner sozusagen Trainingsergebnisse auch die Möglichkeit, mal im großen Finale zu stehen. Und als Staffelmitglied war da nicht mit zu rechnen. Ne? Ich habe viel gehadert und habe dann mit der Hilfe von Frau Janowska nochmal angefangen und habe gesagt, so und jetzt nochmal ganz eigen den Weg mit Pausen, mit anderem Training. Ich habe dann mit meinem Trainer damals einen Vertrag geschlossen.
Aha.
Weißt du, wenn du einen Trainer hast, der sehr autoritär ist und dann gehst du zu dem und sagst, pass auf, ich wünsche mir jetzt das von dir und Partizipation und Mitbestimmung und so weiter. Und der unterschreibt dir das und wechselt seinen Führungsstil. Das war eine ganz große Nummer.
Mhm.
Und dann ist der große Erfolg auch gekommen mit Mitbestimmung. Ne? Ich war Anfang 20. Ich habe gesagt, du, ich weiß, wie mein Körper funktioniert. Und wenn ich mal einmal im Jahr oder zweimal im Jahr sage, du, heute geht nichts, vertrau mir. Ne? Dann lass mich raus und lass mich nächsten Tag wieder weitermachen. Und wir haben auf einer ganz tollen Ebene miteinander gearbeitet dann. Er hat das dann auch versucht, mit den anderen so zu machen. Und da hat sich für mich zum ersten Mal gezeigt, wie viele Leute eigentlich das gar nicht wollen. Also ganz viele aus meiner Gruppe haben damals gesagt, du, ich möchte gar nicht mitbestimmen. Ich möchte, dass mir jemand sagt, was ich zu tun habe, welches abarbeiten und fertig. Du mit deiner Mitbestimmung und ich will mein eigenes Landtraining machen und so, das will ich alles gar nicht. Ich dachte, ich bin so eine Vorreiterin und Kämpferin und dann wollten die das alle gar nicht.
Verstehe. Ist das heute verbreiteter, weil wir gerade über den Sport gesprochen haben? Hast du da eine Vorstellung?
Ich glaube, es ist immer noch so, dass du einige hast, die sich das wünschen und das auch versuchen, mit ihren Trainern oder Trainerinnen dann durchzuboxen.
Also selber mitzubestimmen.
Richtig, aber ich glaube, die Mehrheit wünscht sich das vorgegeben zu bekommen. Mhm. Und ich glaube, das ist im Berufsleben ziemlich ähnlich. Es will nicht jeder eine Führungskraft werden und es will nicht jeder große Verantwortung übernehmen.
Ich höre das auch immer mal wieder so in meinen Trainings, da habe ich dann die verschiedensten Leute und die sagen, ach, ich habe mich jetzt für eine Festanstellung entschieden. Ich bin jetzt im öffentlichen Dienst.
Ja, genau.
So ein bisschen bösartig zugespitzt, so die Schäfchen ins Trockene kriegen. ich kann mir das überhaupt nicht mehr vorstellen. Also ich bin schon seit der Wende jetzt frei. Ich gehe auch immer mal in Zusammenhänge und bin da mal eine Weile, aber immer nur ein Teil, wie du das ja auch machst.
Genau. Und ich habe ja auch einen Mann, der Kameramann ist und der ist 100% selbstständig. Und da war mir auch im Konstrukt der Familie wichtig, dass ich so ein bisschen Sicherheit auch mitbringe, weil ich auch den Kindern vermitteln will. Also man geht auch jeden Tag irgendwo hin und tut was. Auch als Selbstständiger kannst du das ja tun. Viele Natürlich. Sehen das ja nicht so im Homeoffice. Dann denken die Kinder, du machst gar nichts, ne? Sitzt nur ein bisschen am Computer und machst irgendwas.
Genau, spielst.
Genau, zum Beispiel.
Was in der Art. Du, wir hatten gerade das Stichwort Selbstbestimmt schon in unserem Gespräch. Du weißt, das andere große Thema ist neben dem Leben der Tod in diesem Podcast. Vom Ansinnen her meinerseits, weil ich denke, wenn er denn da ist, der Tod, oder sich nähert, dann ist es zu spät, im Leben noch irgendwas zu reißen. Du bist nur gerade mal Anfang 40. Ist das Thema Tod schon eines, womit du dich beschäftigst?
Ja, aber schon lange. Durch das Ableben meiner Oma, die ich sehr geliebt habe, ist im Jahr 2013 verstorben, 17.01.2013. Und ich saß bei ihr am Bett und habe ihre Hand gehalten, als sie ihre letzten Atemzüge nahm. Mhm. Und als ich dann gemerkt habe, dass es ihr schwerfiel, loszulassen, habe ich gesagt, Oma, du warst so eine fleißige Frau, du kannst jetzt wirklich gehen, kannst frei sein. Und ja, dann saß meine Cousine noch mit dabei. Wir haben bei ihr gesessen, sie gestreichelt, ihre Hand gehalten. Und dann hat meine Cousine die Uhr angehalten und das Fenster geöffnet, dass die Seele raus kann. Und es war krass, weil vorher, auch wenn sie im Sterben lag, hast du gesehen, sie lebt. Und wenn dann so jegliche Spannung rausgeht aus einem Körper, dann denkst du, ja, das ist wirklich nur noch die Hülle da. Oma ist weg. Und dann fragt man sich auch so ein bisschen, wo ist denn Oma jetzt? Und manchmal, wenn ich auf der Uhr sehe, 12.34 Uhr, dann ist das so mein Zeichen. Ich guck mal in den Himmel und frag Oma, na, wie läuft's da oben? Ne? Guckst du auf uns runter? Also für mich ist sie immer noch ein bisschen da. Und auch wenn ich an ihrem Grab stehe, dann rede ich so ein bisschen mit ihr. Und das ist für mich sehr schön. Das ist für mich sehr positiv assoziiert. Und ich hatte im Deutschunterricht auch damals einen richtig tollen Deutschlehrer. Und der hat uns halt diese Sprüche auch so weitergegeben, Carpe diem, Memento Mori. Und auch damals habe ich schon so gedacht, Mensch, ja, dadurch, dass du sterblich bist, bekommt natürlich jeder Tag einen bestimmten Wert. Ich habe mir jetzt mal meine Beerdigung ausgerechnet. Da gibt es so Portale im Internet. Hast du das mal gemacht?
Nee.
Ich war überrascht, also wie teuer sowas ist.
Ja.
Eine Bestattung einfach unter so einem Baum, irgendwo im Forst im Eberswalde, ne? Und dann zahlst du mal so locker 3.000, 4.000 Euro dafür. Und ich überlege, will ich eine Trauerrede, will ich das nicht?
So weit denkst du jetzt schon?
Naja, weil tatsächlich in meinem Umfeld immer mal wieder der eine oder andere sagt, an Pfingsten ist mein Mann eingeschlafen und am nächsten Tag ist eine Bekannte von mir aufgewacht und der Mann hatte nachts einen Herzinfarkt und ihre jüngste Tochter, ja, drei Kinder, die fragt halt jeden Abend jetzt die Mama, Mama, wirst du morgen noch wach? Und das beschäftigt mich schon. Und mein Mann ist jetzt ein bisschen genervt. Er sagt, Mann, rede doch nicht ständig von Beerdigung und Tod. Aber ich finde, man sollte das für sich einmal so geklärt haben. Da bin ich aber auch vom Charakter her jemand, der das dann gerne einmal sich anguckt. Weil niemand soll irgendwie den Stress haben, was hätte Britta gewollt oder so. Und niemand weiß, ich meine, guck mal hier, heutzutage, du fährst Rad und jemand passt nicht auf oder du selber passt nicht auf und das war's dann. Ne?
Das kann schnell gehen, absolut.
Kann sehr schnell gehen.
Du sagst, will ich eine Trauerrede? Wie findest du die Idee, deine eigene zu schreiben?
Ich finde die ganz spannend. Ich habe die ja eher von dir, weil ich deinen Podcast gehört habe und habe das tatsächlich mal so durchgespielt. Macht man das nicht? Ist es vielleicht noch trauriger für die anderen? Inwiefern braucht man das? Ich weiß es nicht. Es heißt ja auch, die Seele bleibt noch so 2-3 Tage da. Will man das dann vielleicht sehr direkt, dass man als Seele vielleicht noch das zuhören kann? Ich weiß es nicht. Ich bin ja nicht wirklich gläubig, aber an der Stelle schon.
Meine Idee ist ja, wobei die gar nicht von mir ist, das haben viele Leute schon gemacht oder etliche Leute schon gemacht, so ein bisschen ketzerisch oder mit dem Augenzwinkern sage ich ja gerne, ich will das letzte Wort haben.
Ja,
ich will nicht, dass jemand über mich irgendwas erzählt und ich kann nicht widersprechen. Und auf der anderen
Seite. Was du ja gerne tust.
Ach was. Und das ist der eine Beweggrund. Und der andere ist aber einer, den ich sehr wichtig finde und der dir, du hast dich ja auch mit solchen Dingen beschäftigt, mentale Stärke, psychische Dinge. Wenn man sich selber mit seinem Leben beschäftigt und zum Beispiel eben so einen Anlass hat und sagt, ich schreibe meine eigene Rede oder schreibe ein paar Anekdoten auf oder irgend sowas, dann macht das ja auch was mit einem. Also dieser positive Aspekt, sich mit sich selbst zu beschäftigen, auch mit sich selbst zu beschäftigen, bitte nicht nur, den finde ich sehr hilfreich oder sehr produktiv oder sehr erfüllend. So, deswegen.
Ich glaube, das habe ich in dieser Arbeit mit Frau Janowska unglaublich lange und viel getan. Und wenn du so willst, habe ich ja auch schon ein erstes Leben als Sportlerin abgeschlossen. Ne? Wenn du auch so schaust, du fängst mit einem Seepferdchen an, dann gehst du zur Sportschule, hast so eine Talentphase, dann reicht es für große Erfolge und irgendwelche Journalisten nennen dich Schwimmkönigin. Und am Ende, mit Ende 20, fragt die Bildzeitung, welche Rolle hast du denn jetzt hier eigentlich, die Schwimmmutti oder die Schwimmoma? Und die Schwimmoma bleibe ich bis heute, ne? Also das ist so. Und das finde ich auch sympathisch, ne? Und denke, dieses Leben konnte ich abschließen und bin aber mega happy, dass ich ein zweites auch noch habe. Das als Familienmensch, als Mama, als Rednerin hier und da und als OSP-Angestellter. Also es sind alles Erfahrungen, die ich sehr wertvoll finde. Und mein großer Wunsch, auch seit ich, glaube ich, schon Jugendliche bin, war immer, viele besondere Erfahrungen zu sammeln. Und bisher ist das ganz gut gelungen.
Bist du heute eigentlich noch sportlich aktiv, Britta? Also so wie du aussiehst, muss das sein. Ja, also.
Na, ich durfte zum Beispiel jetzt beim Berlin-Marathon mitlaufen in der RTL-Promi-Staffel und habe 5 Kilometer gemacht und dachte,
ach, ich dachte schon, den ganzen Marathon.
Was Hilfe. Ist das für eine Mega-Stimmung? Und ich habe wirklich dann mit dem Gedanken gespielt, vielleicht einmal im Leben einen Marathon mitzumachen hier in Berlin.
Mal gucken. Aber das soll nicht gesund sein, Britta.
Naja, aber wenn du einmal mitmachst, kann das ja nicht so schädlich sein.
42, noch was Kilometer. Und du bist so groß.
Ich würde gerne dafür trainieren.
So Topläufer sind doch eher kleiner, oder?
Ja,
du willst ja jetzt auch nicht.
Ich will nicht. Olympia. Da will ich nicht spitze werden.
Durchhalten.
Ja, das fände ich schon cool. Also es muss ja auch ein besonderes Gefühl sein, wenn du einmal im Leben so einen Marathon hinter dich gebracht hast, oder?
Läufst du denn? Also trainierst du dann dafür?
Also hatte so ich vor. Als Freizeit.
Aber im Moment noch nicht.
Also ich bin dann eher so ein Kardioläufer, ne? Also ich muss dir sagen, wenn ich hier in Berliner Parks unterwegs bin, habe ich immer ein bisschen Bange mit den Hunden. Weil manche laufen ja frei und manche springen dich auch an und so. Also ich bin dann eher so ein Indoorläufer. Aber ich habe ja jetzt durch die 5 Kilometer, die ich dann richtig mal mitmachen durfte, gesehen, dass das eine coole Strecke auch ist in Berlin. Und wenn dann Bands am Rand stehen und Leute dann Schilder hochhalten mit, hier musst du den Power-Button drücken und so. Also es ist total süß, total schön. Das heißt, im Schwimmen ja gar nicht, ne?
Nee.
Das ist ja keine Kommunikation. Aber auf so einem Marathon kannst du dir viel Gedanken machen.
Da sind sie schon wieder, die Gedanken.
Genau. Mensch, der Wahnsinn. Na, die beschäftigen einen ja den ganzen Tag. Ja. Also ich mentore schon meine Gedanken und denke so, früher war ich unglaublich negativ und jetzt denke ich so, ach, wirst du, so in der Mitte des Lebens hast du nicht mehr den Druck, top aussehen zu müssen, im Sinne von als Sportlerin, du musst einen flachen Bauch haben, du musst muskulös sein, du musst so. Das habe ich jetzt gar nicht mehr. Jetzt muss es nur noch für den Ostseestrand reichen und das ist okay.
Meine Liebe, ich glaube, da ist auch so ein Top-Bauch, aber das nur am Rande, falls man da überhaupt Bauch nennen kann bei einer Figur, wie sie Britta Steffen hat.
Dankeschön.
Also Sport noch hier und da. Du bist ja auch gesellschaftlich engagiert. Da macht ihr auch manchmal Sportdinge, zum Beispiel in der Philipp-Lange-Stiftung.
Richtig.
Da habe ich dich ja mal als Schirmherrin geworben, weil ich damit auch mal zu tun hatte.
Genau.
Fand das toll, dass du gleich gesagt hast, ja. Aber das ist ja nicht das Einzige, was du machst. Du machst ja noch andere Dinge, ne?
Ja, also dadurch, dass ich halt im ersten Studium Wirtschaftsingenieurwesen für Umwelt und Nachhaltigkeit studiert habe, bin ich ja mit unglaublich vielen Themenfeldern auch in Kontakt gekommen. Ne?
Ja.
Und dieses Nachhaltigkeitsdreieck umfasst ja unter anderem auch ökologische und soziale Gesichtspunkte. Und da habe ich damals gemerkt, also alles, was sich so mit Umwelt trägt und auch Soziales, soziale Gerechtigkeit vor allem, das rührt mich an. Ne? Also ich wünsche mir, dass jedes Kind, das vielleicht nicht so ein gutes Elternhaus hat, trotzdem eine Chance hat, Bildung zu erlangen und ein gutes Leben zu führen.
Ja.
Die Statistik ist zwar ein bisschen hart, dass man so denkt, aus so einem Milieu, wenn man das so sagen kann, schafft es ein Kind von 5, aber immerhin. Und wenn man dann aber als Stiftung unterstützen kann, dass Lesen Spaß machen kann oder dass man beim Sportkarussell im Spock hier in Pankow mitmacht und verschiedene Sportarten mal ausprobieren kann, finde ich super.
Ja.
Es ist ja auch unglaublich viele Kinder, die gar keine Lust haben und am Ende des Tages sagen, es war einer der schönsten Tage meines Lebens.
Mhm.
Und das finde ich, da hat man viel geschafft, wenn man da mitwirken darf.
Absolut.
Genau. Und Umweltprojekte im Sinne von Greenpeace und so und gegen Einwegplastik und so. Ich finde, da kann sich jeder stark machen. Und ich finde es schade, wenn Leute sagen, ich lasse mir jetzt zwar eine Wärmepumpe einbauen, aber nur aus Kostengründen, weil die Umwelt ist mir egal. Das finde ich nicht so schön, wenn man so denkt. Ich versuche im Kleinen ganz viel so zu schaffen, weil meine Oma hat immer gesagt, klein viel macht auch Mist. Und ich glaube daran, dass wenn man viele kleine Schritte macht und das versucht auch seinen Kindern vorzuleben, dass man da eigentlich dann ganz zufrieden unterwegs ist. Und darum geht es mir grundsätzlich. Ich möchte zufrieden sein, ich möchte ein gutes Leben geführt haben. aber wenn möglich auch nicht auf Kosten von anderen, sondern im Sinne dessen, wir leben hier unter Verbrauch, wir Menschen sind schwierig, ganz generell, da nehme ich mich auch gar nicht aus.
Ja.
Aber jeder kann versuchen, ein bisschen was Gutes zu tun und dann wird ein großes Ganzes draus.
Schwarz hören.